Debatte zu dritt, ein Podcast von Tim Gulliman. Hält sich die Werbung an Moral und Ethik? Das ist das Thema unseres heutigen Podcasts, Werbung und Moral. Ich begrüße dazu zwei prominente Werber. Das ist zum einen Annette Hecki. Du bist Executive Creative Director der Agentur Jung von Matt. Aber vor allem bist du auch Co-Initiantin des Giesel-Protokolls, was so eine Leitlinie in einem Bereich ist der Werbung, wo es um Ethik geht, nämlich Geschlechterdarstellung in der Werbung. Wir kommen darauf zurück. Und David Scherrer, du bist Partner in der Agentur Rott Kommunikation und vor allem du bist Werber des Jahres, deine Auszeichnung von diesem Jahr für deine Leistung in der Kommunikation in der Schweiz. Zum Thema. Französische Werber sag meiner Mutter nicht, dass ich für die Werbung arbeite. Sie glaubt, ich sei Pianist in einem Bordell. Das heißt, es gibt offensichtlich ein weit verbreitetes Vorurteil gegen Werbung, so quasi als Handlanger des Kapitals zur Gewinnmaximierung, zur Förderung eines unnötigen Konsums, der dann im Gegensatz zu den Interessen der Gesellschaft steht. Also es gibt so etwas wie einen Gegensatz zwischen Werbung und gesellschaftlicher Moral, Wirtschaft und Gesellschaft und das alles in einer zunehmend moralisierten Gesellschaft, wo allen immer gesagt wird, was gut und richtig ist. Um das so quasi als Rahmen. Erste Frage, wie erlebt ihr das selbst, die Konfrontation mit moralischer Erwartung in der Gesellschaft, in eurer Arbeit? Ist das ein Thema für euch? Annette?
Ja, das ist ein Thema. Ich glaube auch, dass es wichtig, dass es ein Thema ist. Es wäre ja schlimm, wenn wir nicht auch unter Beobachtung stehen würden. Ich glaube, das ist etwas, wo wir als Branche auch profitieren. Dass man sich immer wieder damit auseinandersetzen müssen, wohin geht die Reise, was ist okay, was ist nicht okay. Das verändert sich auch wahnsinnig. Also gerade so in den letzten 10 Jahren hat sich das unglaublich gewandelt. Und es ist wichtig, dass wir dafür ein Bewusstsein haben und uns mit diesen Fragen immer wieder auseinandersetzen. Das tun wir auch. Und das ändert sich fast täglich aktuell und das ändert sich auch für die Unternehmen, für die Marken selbst. Also da kommen natürlich auch Fragen, da kommen immer wieder neue Anforderungen, da kommen Auseinandersetzungen mit Kundinnen und Kunden, mit Mitarbeitenden. Das ist etwas, was fast täglich in unsere Arbeit hineinspielt und so soll es auch sein.
Ja, kommen die Kunden mit schlechtem Gewissen?
Ich glaube nicht mit schlechtem Gewissen, sondern mit der Frage, was dürfen und was sollen wir? Es ist nicht ein schlechtes Gewissen und ich glaube auch nicht, dass Werbung ein schlechtes Gewissen haben muss, dafür, dass sie Werbung betreibt. Ich glaube, dass Werbung ein ganz fundamentaler Bestandteil unseres wirtschaftlichen Systems auch ist. Wir laden Marken mit Wert auf. Das ist wichtig. Das ist eine wertvolle Arbeit. Aber ich kann verstehen, dass da teilweise die Sicht von außen, dass man da mit Manipulationsvorwürfen auch konfrontiert wird oder dass man das Gefühl hat, dass es nur darum geht, Profit zu machen. Das kann ich absolut verstehen.
Ja, aber es geht ja generell in der Gesellschaft nicht ohne Kommunikation.
Absolut. Also das ist ja auch dieses, man kann nicht kommunizieren, das absolut. Und man kann auch nicht sagen, wir nehmen uns von diesen Fragen aus, wir beantworten sie einfach nicht, weil in die eine oder andere Richtung beantwortet man sie eben immer. Egal, was man dazu, ob man sich dazu äußert oder nicht. Wenn man sich nicht dazu äußert, dann nimmt man genauso eine Haltung ein, wie wenn man sich damit auseinandersetzt und etwas sehr bewusst macht.
Also es ist mit Werten besetzt, ist klar. In jedem Fall. Man muss nicht so tun, es sei wertlos.
Absolut.
Ja. Aber gleichzeitig geht es ja auch um eine gesellschaftlich notwendige, nützliche Tätigkeit. Und David, ich spreche dich jetzt an als der Leiter ganz wichtiger Kommunikationsprojekte in der Schweiz. Zuerst diese AIDS-Kampagne und jetzt natürlich Covid. Das habt ihr bei Rott getragen und das war sehr erfolgreich. Bist du in diesem Zusammenhang mit dieser Frage von, Moral, was macht ihr da? Ihr manipuliert ja, konfrontiert worden.
Ja, die Frage der Manipulation, also ich stelle auch fest, oder das Zitat von Jacques Segelat, ein bekannter französischer Werber, sagt meiner Mutter nicht, dass ich in der Werbung arbeite. Ja, ich denke da oft darüber nach, weshalb wir so eine tiefe Anerkennung haben, auch in den Berufsrankings, oder es riecht so ein bisschen nach Strippenziehen, Manipulation. Aber wenn ich so einen Schritt zurück mache und sage, Werbung, die als Werbung als solche auch erkennbar ist, ist für mich eigentlich die ehrlichste Form der Kommunikation, weil sie gaukelt nichts vor, sie ist einfach Werbung. Also das möchte ich als These einfach mal so drin stehen lassen. Da gibt es natürlich ganz andere Strategien. Aber ich glaube auch, es hat sich in den letzten Jahren extrem viel getan, in was Moral und Ethik, auch ethische Leitlinien angeht. Ich bin selber Mitglied in der Lauterkeitskommission in der Schweiz. Das ist eine selbstregulierende, also eine Branchenregulierung, wo wir uns mit Fragen von roten Linien auch auseinandersetzen, was geht nicht. Aber ja, so exponierte Mandate wie die AIDS-Kampagne beispielsweise oder eine große verantwortungsvolle Aufgabe wie Covid setzen natürlich schon Standards voraus, nach denen man arbeiten muss. Es ist immerhin auch die Behörde, die kommuniziert. Das ist nochmal eine besondere Schlagseite eines solchen Mandats. Das Gute fand ich, es war jetzt die Chance, bei aller Kritik auch mal den Wert von Kommunikation auch mal ins Schaufenster zu stellen und gesellschaftlich zu vermitteln, worum es geht und was die Rolle von Kommunikation sein kann und sein sollte.
Was mir da auffällt ist, du hast selbst gesagt, ihr habt da irgend so etwas wie einen Kodex, nicht? Und wenn man erstens im Internet schaut nach Werbung und Moral, Werbung und Ethik kommt relativ wenig. Es gibt ein paar Hinweise, die Österreicher haben versucht, das aufs Papier zu bringen. Es gibt diese Vereinigungen, die auch ihren Mitgliedern sagen, bitte schaut doch ein bisschen drauf. Und wenn man dann schaut, was sind das für Prinzipien, die da festgelegt werden, dann ist es äußerst banal. Also man soll nicht lügen, man soll keine Kinder missbrauchen, Gewaltdarstellung ist auch nicht sehr charmant. Und dann, ja, das führt an sich nicht sehr weit, habe ich den Eindruck. Und gleichzeitig, wenn man dann sieht, dass es nach wie vor sexistische Reklamen gibt, kann man sich überlegen, gibt es dann keine Selbstregulation der Werbung? In Bereichen, wo dann vielleicht ein Kläger fehlt oder eine Klägerin, die dann vor Gericht geht, zu mühsam. Das heißt, an sich hat sich doch nicht allzu viel geändert, wenn man die Plakatzahl anguckt. Stimmt's nicht?
Ich glaube schon, dass sich viel geändert hat. Also wir haben jetzt in letzter Zeit oft auch zurückgeguckt, was ist vor 10 Jahren passiert, was sind da für Kampagnen gemacht worden. Und manche davon würde man heute nicht mehr machen. Die würde man nicht mehr sehen und sie würden auffallen. Es gibt immer noch sexistische Werbung. In meinen Augen hat es stark abgenommen. Also so diese offen sexistische Werbung mit der halbnackten Frau und dem Bohrschlüssel oder so, das sieht man kaum mehr. Und dazu kommt natürlich, dass Werbung nicht nur von großen Agenturen betrieben wird. Werbung wird teilweise auch von KMUs selbst gemacht. Und da dann davon auszugehen, dass die sich selber regulieren diesbezüglich, ich glaube, das ist illusorisch, das wird nicht passieren. Aber das ist auch nicht so, das ist auch nicht so prägend in der Öffentlichkeit. Das ist nicht etwas, was jetzt überall sichtbar ist. Das sind meistens auch die Medienbudgets beispielsweise kleiner. Aber was so von großen Unternehmen, von großen Agenturen gemacht wird, ich finde, da haben wir schon einen Schritt vorwärts gemacht.
Und wenn du diesen Schritt anschaust und dich fragst, warum, ist es die Selbstdisziplin der Branche? Sind es die Unternehmen, die sagen, ui, wir haben gesellschaftliche Verantwortung, hier hat sich doch einiges geändert? Oder ist es eine Öffentlichkeit, die sagt, hey, so gar nicht?
Ich würde sagen, es ist eine Gesellschaft, die sich ändert. Da ändert sich was in den Köpfen von uns allen. Das wirkt sich nicht nur auf die Werbung aus, das wirkt sich auch darauf aus, wie wir miteinander sprechen, was für Serien produziert werden. Das wirkt sich auf alles aus, was wir tun und dabei auch auf die Werbung. Ich glaube nicht, dass es in vielerlei Hinsicht nicht, dass es ein bewusstes sich dagegen entscheiden ist, sondern es passiert, weil sich die Gesellschaft ändert.
Also du bist zuversichtlich, dass allein über die gesellschaftliche Veränderung wir auf dem guten Weg sind?
Nein, also ich finde, ja, wir haben da ganz klar Fortschritte gemacht, absolut. Aber ich glaube nicht, dass wir das als Fortschritt, dass wir diesen Fortschritt der Werbebranche zuschreiben können, sondern eher der Gesellschaft als solche. Ich glaube aber schon, dass es noch viel zu tun gibt. Gerade Spanien hat jetzt ein Gesetz verabschiedet, das sexistische Werbung im Spielzeugbereich verbietet, was beispielsweise verbietet, dass, wenn man eine rosa Spielzeugküche zeigt, dass man da nur Mädchen reinstellt. Gerade auch so diese Farbkonnotation mit rosa und blau und so, das ist jetzt verboten in Spanien. Ich glaube, Frankreich ist es ähnlich, England gibt es auch den einen oder anderen Versuch in diese Richtung. Also ich glaube, da gibt es schon noch einiges zu tun. Aber jetzt einfach, wenn ich mal zurückblicke, 10 Jahre zurück, da war es noch viel schlimmer. Das heißt nicht, dass wir jetzt aufhören sollten, über solche Fragen nachzudenken. Das ist genügt. Aber ich glaube, dass sich die Änderung der Gesellschaft automatisch auch auf die Werbung auch auswirkt.
David, du hast ja die Anti-AIDS-Kampagne geleitet. Wie bist du dort mit gesellschaftlicher Moral konfrontiert gewesen, in einer Art, wo du sagst, ui, da steche ich in ein Wespennetz. Besser, wir sprechen nicht über Sex in der Gesellschaft.
Ja, also das Bundesamt für Gesundheit, welches diese Kampagne seit 30 Jahren in die Öffentlichkeit trägt und übrigens auch Pionierarbeit geleistet hat an dieser Stelle, muss ich sagen, das verbindet auch Annette und mich. Wir haben da vor ein paar Jahren zusammen an dieser Kampagne auch gearbeitet und so die ersten Wogen hochschnellen lassen in der Öffentlichkeit. Das BAG ist sehr kampagnenerfahren, also hat große Erfahrung mit dieser Kampagne, 30 Jahre Pionierarbeit, immer sehr klar, auch in der Ansage. Natürlich fällt die Kampagne auf und erhitzt so die Gemüter, wird in der Öffentlichkeit diskutiert, aber das ist ja auch ein Effekt, den wir suchen. Natürlich, ich glaube, Kommunikation, die auf ein Diskussionsfeld geht, ist sehr meinungsbildende Kommunikation, weil ich wirklich fundamental der Meinung bin, dass die Kontroverse auch durchaus konstruktiv sein kann für eine Meinungsbildung. Also das ist ein Effekt, den ich in der Regel auch suche und das muss dann auch polarisieren. Nicht zu sehr, man sollte nicht allzu viele Leute verärgern, aber ein paar, das liegt drin. Womit wir eher zu kämpfen haben, wo ich eine Moralisierung einer Gesellschaft feststelle, ist weniger, was die Öffentlichkeit angeht, sondern dass wir in den sozialen Medien, beispielsweise gerade mit dieser Kampagne, sehr beschränkt sind, weil wir nicht über Sex im expliziten Sinne sprechen können auf sozialen Medien. Nackte Leute, Menschen sind beispielsweise verboten, also die Darstellung von nackten Menschen, und das schränkt uns extrem ein. Also wir suchen gerade in den sozialen Medien nicht Tacheles zu reden, worum es geht, nämlich um Safer Sex, ist extrem schwierig und wo wir immer so ein bisschen Umwege finden müssen, um das Thema anzusprechen. Das nehme ich eigentlich als Rückschritt wahr. Also eine Moralisierung, gerade natürlich geprägt durch US-amerikanische Konzerne wie Facebook etc., die da nach einem anderen Kompass unterwegs sind.
Wenn du zurückschaust, denkst du, hier ist was schiefgelaufen, hätte man anders machen sollen, gerade in diesem Bereich, Moralgesellschaft und das Ziel einer Kommunikation?
Ja, naja, ich denke einfach, es ist, wie es ist. Und ich war lange der Meinung, dass unser Beruf nicht zuständig dafür ist, Normative zu verändern. Mittlerweile bin ich da anderer Meinung. Ich glaube, das, was wir tun, ist auch immer ein Abbild über den Zustand einer Gesellschaft. Es ist ein bisschen die Frage nach dem Huhn und dem Ei. Aber mittlerweile bin ich schon der Meinung, dass wir da auch in einer Verantwortung sind. Oder wir haben es gesagt, wir sind so was wie das Schmiermittel der Wirtschaft. Und natürlich sind Unternehmen sensibler geworden auf gewisse gesellschaftliche Fragen. Also die tun nichts, was nicht der Markt von ihnen erwartet. Und der Markt bzw. die Gesellschaft hat sich verändert. Aber ich glaube auch, dass Unternehmen, Marken erfolgreich sind, die da auch in eine gewisse Pionierleistung reingehen oder eine Avantgarde sind für eine gesellschaftliche Entwicklung. Da gibt es ein paar Beispiele von der Prägung von Normativen oder der Abschaffung von Normativen, die ich durchaus interessant finde und eben deswegen glaube, wir tragen da eine Verantwortung als Branche.
Kannst du ein Beispiel nennen?
Zum Beispiel Nike war ein sehr prominentes Beispiel in der Antirassismus-Debatte, Sichtbarkeit von People of Color. Das fand ich ein sehr interessantes Beispiel, wo plötzlich in den Feuilletons eine Diskussion entfacht wird, ja, die ich durchaus konstruktiv und interessant finde.
Annette, du warst ja genau in diesem Bereich, nämlich in einer Aktion ausgehend von der Werbebranche für gesellschaftliche Werte aktiv anzugehen. Nicht einfach nur auf Grenzen und Verbote zu schauen, sondern zu schauen, wie können wir mit der Werbung, mit unserer Aktivität dazu beitragen, dass sich Werte in der Gesellschaft verändern, nämlich im Bereich der Rollen. Du bist Mitinitiantin des Giesler-Protokolls. Kannst du kurz erklären, was das ist, wie das ging und wo die Probleme sind?
Sehr, sehr gerne. Das ist ein Herzensprojekt von mir, deshalb danke, dass ich das hier auch kurz erläutern darf. Vor etwas mehr als einem Jahr haben eine Kollegin von mir, Nila Bierli von uns, von der Agentur, und ich uns zusammengesetzt und uns überlegt, was würde denn ein Alien über unsere Welt denken, wenn dieses Alien nur die Werbung und Kommunikation zur Verfügung hätte, um sich ein Bild zu machen. Und dann haben wir uns das auch mal angeschaut, auch was wir selbst gemacht haben, und gesagt, ja, dieses Alien hätte vermutlich drei Schlussfolgerungen. Das wären 90% der Menschen auf der Erde sind Männer. Die wenigen Frauen, die es gibt, die können nicht sprechen. Und sie erfüllen ungefähr die gleiche Funktion wie Topfpflanzen. Sie stehen dekorativ herum. Und als wir das gesehen haben, dachten wir, jetzt müssen wir was machen. Das geht ja nicht. Also es ist ja furchtbar, weil da haben wir so eine Hebelwirkung mit unserer Arbeit, gerade auch über die Menge an Arbeit, die wir als Branche produzieren, dass wir da auch eine Verantwortung haben der Gesellschaft gegenüber. Und jetzt im großen Ganzen, ich glaube, man muss gar nicht so weit gehen und sagen, alle müssen jetzt Avantgarde sein und die Gesellschaft voranbringen. Ich glaube schon nur, wenn wir die Gesellschaft widerspiegeln, wie sie ist, das wäre schon viel. Das machen wir nicht. Und dann haben wir eben das Giesler-Protokoll gegründet. Das ist so eine Initiative, eine agenturübergreifende Initiative zur facettenreicheren Darstellung von Geschlechtern in Werbung und Kommunikation. Und wir haben uns 5 Punkte vorgenommen. Das ist eigentlich ein sehr simples Protokoll, was wir anders machen wollen. Da geht es um genderinklusive Sprache, da geht es auch um Zusammenarbeit mit Partnern und Partnerinnen. Wir arbeiten beispielsweise im Bereich Motion Design und Regie immer wieder mit externen zusammen. Meistens sind das Männer. Es geht darum, auch unsere Kundinnen und Kunden auf das Thema zu sensibilisieren und sie auf die Reise mitzunehmen. Es geht darum, Frauen oder andere Menschen nicht wie Topfpflanzen darzustellen. Und es geht auch darum, Stereotypen zu vermeiden, die eigentlich zurück so in die 50er Jahre reichen. Und im Zuge dessen haben wir auch diese Stereotypen ein bisschen klarer charakterisiert, weil wir festgestellt haben, dass es schwierig ist, sie zu verhindern, wenn man sie nicht klar fassen kann. Und wir haben dann so 10 Stereotypen definiert, charakterisiert, den Namen gegeben, um zu erkennen, wann wir sie nutzen. Und das ist so eigentlich das Giesler-Protokoll. Vielmehr ist es nicht Giesler-Protokoll, weil wir wollten so einen sehr ernsthaften Namen wie Kyoto-Protokoll, das war unser Vorbild. Und wir haben das Frau Doris Giesler-Trock gewidmet, eine inzwischen 94-jährige Werberin, die vor vielen, vielen Jahren dazu beigetragen hat, dass zuerst in Zürich und dann auch in der Schweiz das Frauenstimmrecht eingefügt worden ist. Das ist inzwischen 50 Jahre her fürs Frauenstimmrecht, aber eigentlich nicht so viel. Also es ist immer noch traurig, dass es fürs Frauenstimmrecht nur 50 Jahre sind, aber immerhin, da ist es dann gelungen, unter anderem mit Hilfe von Frau Giesler. Ihr haben wir es gewidmet und das verfolgen wir jetzt weiter. Und das sind inzwischen über 90 Agenturen, die sich uns angeschlossen haben, die gemeinsam selber sensibler mit dem Thema umgehen wollen. Weil es geht eben nicht nur um einen Einzelfall. Mit Gesetzen und Regulatorien und so weiter kann man den Einzelfall beurteilen. Sagen, das darf man nicht. So, und Dinge ausschließen, sagen, das darf man nicht. Aber es geht eben noch weiter. Und die Problematik ist, dass etwas für den Einzelfall völlig okay sein darf. Aber wenn man das wieder und wieder und wieder wiederholt, ist es ein Problem. Weil wir eben, wie gesagt, einerseits Markenwert zuschreiben, aber wir schreiben auch Menschenwert zu über unsere Arbeit. Und das machen wir oft zu wenig bewusst. Ich gebe ein Beispiel, wenn ein Lenkrad auftaucht, sei es Auto, Segelboot, Steuerknüppel beim Flugzeug, Motorrad, wenn da immer ein Mann sitzt, dann haben wir ein Problem. Und jetzt kann man nicht verbieten, dass ein Mann ein Auto fährt in der Werbung, aber wir müssen ein Bewusstsein dafür erlangen, dass es problematisch ist, wenn in 99% aller Fälle, wo man eine fahrende Person am Auto zeigt, wenn das ein Mann ist.
Aber glaubst du, du hast gesagt, die Gesellschaft ändert sich, deswegen tun wir das. Aber glaubst du, wir haben auch die Kraft, die Gesellschaft zu verändern, über die veränderte Darstellung von, oder die gerechte Darstellung von Menschen?
Das ist eine gute Frage. Ich glaube schon, ja. Oder ich glaube, dass wir zumindest Veränderungen in den Köpfen verhindern oder verlangsamen. Eben gerade darum, weil wir Wert zuschreiben. Und welchen Wert schreiben wir Menschen zu? Wir schreiben Frauen zu, dass sie hübsch sind, dann haben sie einen Wert. Und wenn sie sich kümmern, vorzugsweise um Kinder, dann haben sie einen Wert. Schön passiv, lächelnd, hübsch, um Kinder kümmern. Dann haben sie einen Wert in unserer Gesellschaft. Wann haben Männer einen Wert in unserer Gesellschaft? Wenn sie aktiv sind, wenn sie vorangehen, wenn sie Geld verdienen, wenn sie lustig sind, wenn sie Kraft haben. Das sind so die Wertzuschreibungen für Männer. Was, wenn ein Mann eher introvertiert ist, eher passiv und sich um die Kinder kümmert? Hat er dann keinen Wert? Ist es dann nicht ein Mann? Und eine Frau, die aktiv ist, hat sie keinen Wert? Oder nicht schön ist, hat sie keinen Wert, keinen Platz in unserer Gesellschaft? Und ich glaube, dass es etwas ist, was wir vermitteln, ohne es zu wollen, aber wir tun es. Und ich glaube, dass das etwas ist, was sich in den Köpfen festsetzt. Also ich habe 6-jährige Mädchen, ist furchtbar. Also es ist furchtbar, wie die heute schon über Schönheit denken, wie wichtig Schönheit sei. Und ich glaube, dass wir dazu beitragen. Ja. Und ich glaube, dass wir einerseits, wenn wir vorausgehen, Veränderungen anstoßen können und wenn wir zumindest Gleichschritt halten, Veränderungen nicht verhindern.
Ich glaube, das Zweite hast du einmal gesagt in einem Interview, dass die Gesellschaft in vielen Bereichen weiter ist als die Werbung. Mit anderen Worten, es wäre ja schon gut, wenn die Werbung einfach mal etwas ehrlicher ist mit der Gesellschaft. Du, David, hast das gemacht im Zusammenhang mit Werbung für die SBB, wo du gesagt hast, jetzt schauen wir einfach mal, dass die Menschen, die abgebildet werden in einem Zug, so aussehen, wie die Menschen im Zug aussehen. Nämlich nicht nur Models, sondern beispielsweise offensichtlich Menschen mit Migrationshintergrund, die ja ein ganz enormen Anteil in unserer Gesellschaft sind. Also die Frage, ja, hinkt ihr da nicht einfach einer gesellschaftlichen Entwicklung hinterher? Oder, was du vorher gefragt hast, David, ja, verändert ihr die Gesellschaft?
Ja, ich glaube, wir hinken hinterher, absolut. Und das ist wieder die Frage nach dem Einzelfall und der Menge. Also im Einzelfall gibt es immer eine Begründung dafür, dass man jetzt einen Mann zeigt oder eine hübsche Frau zeigt oder so. Aber die Masse macht ein Stereotyp. Und die Masse an Arbeiten, die wir machen, die stimmt nicht mit der Gesellschaft überein. Das muss ja nicht das einzelne Produkt leisten, aber insgesamt läuft da irgendwas schief. Und weil wir immer wieder die gleichen Geschichten wiederholen und manche Geschichten nicht erzählen. Wir erzählen beispielsweise ganz wenige Geschichten von LGBTQIA, ganz, ganz selten. Transmenschen, Menschen, die man nicht klar erkennen kann, ob Frau oder Mann, nicht sichtbar, keine Sichtbarkeit in der Werbung. Oder ganz, 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 ganz selten. Und wenn man jetzt das vergleicht mit wie viele Menschen beispielsweise schon nur homosexuelle Tendenzen haben, das sind viel mehr, als das in der Werbung eine Sichtbarkeit erhält. Aber im Einzelfall entscheidet man sich oft dagegen, das abzubilden. Man sagt, ja, jetzt wollen wir aber, das sind nicht unsere Personas und wir wollen jetzt aber die zeigen, die wir ansprechen wollen.
Du hast gesagt, 90 Agenturen haben sich dem Giesler-Protokoll angeschlossen. Wie viele Agenturen gibt es in der Schweiz?
Ich habe absolut keine Ahnung. David, weißt du das?
Ja,
es sind viele. Ja. Also es sind auch viele kleinere Agenturen, die dabei sind bei diesen 90 Agenturen. Aber das ist eine schöne Zahl. Und das ist ja auch unsere Herangehensweise beim Giesler-Protokoll ist nicht, Leute abzumahnen oder ganz klar zu sagen, was man nicht mehr darf, sondern ein Bewusstsein zu schaffen und über Dinge nachzudenken. Und man kann ja weiterhin auch Stereotypen spielen, wenn man das bewusst macht. Was wir einfach schwierig finden, ist, dass uns so viel passiert, ohne dass es jemand wollte. Und dass wir Dinge zeigen, für die wir uns nicht bewusst entscheiden.
Aber da kannst du sagen, mit 90 Agenturen, das ist ein substanzieller Anteil an der Werbebranche in der Schweiz. Das ist repräsentativ, da passiert was. Nimmt die Zahl zu?
Die nimmt wöchentlich zu. Die nimmt tatsächlich wöchentlich zu. Wir werden auch nächste Woche einen Verein gründen, weil wir es fast nicht mehr handeln können, um das auch ein bisschen auf eine professionellere Struktur zu heben. Ja, die nimmt zu und das Interesse ist weiterhin sehr, sehr groß. Aber es ist natürlich nicht so, dass es reicht zu sagen, wir unterstützen das und dann verändert sich alles. Also wir erleben das auch bei uns selbst, dass wir immer noch Mühe haben, unseren eigenen Grundsätzen gerecht zu werden. Es passiert so schnell. Also wir haben alle diese Schubladen im Kopf, und zwar Männer und Frauen gleichermaßen. Es geht in der Werbung auch oft um Geschwindigkeit, es geht um, wie kann man eine Geschichte schnell erzählen. Das greift man sofort in die gleichen Schubladen. Wir haben letztes Jahr eine Studie gemacht, wo wir alle publizierten, also in Fachmedien publizierten Spots angeschaut haben in der Schweiz und analysiert haben nach diesen Stereotypen. Und ein Drittel aller Spots nutzt das Stereotyp oder ein Stereotyp des Funny Guys. Ein witziger männlicher Charakter, große Ohren, komische Frisur, exzentrischer Charakter, irgend sowas. Der lustige Typ, 30%. Und das ist jetzt nur, das sind jetzt nur die Spots, die tatsächlich in den Fachmedien gezeigt werden. Da, die ganzen Sachen, die sonst im Werbeblock laufen, die nie eine Agentur in Fachmedien publizieren würde, die sind ja da nicht mitgezählt. Und da sieht es schlimmer aus. Also es ist nur zu sagen, wir haben jetzt 90 Mitglieder, das ist toll, aber das reicht nicht. Also nur zu sagen, Leute interessieren sich für das Thema, es reicht nicht. Es ist ein wahnsinnig anstrengender und langer Weg, um Schubladen in unseren Köpfen zumindest zu erweitern. So, auch bei uns selbst.
Ist es generationenbestimmt?
Ja, auch.
Und wie? Auch.
Also wir sehen, dass gerade die Gen Z wahnsinnig die, auf dieses Thema. Gen Z, also so 14 bis
Generation
26,
Z.
Generation Z, so 14 bis 26 ungefähr, dass sie wahnsinnig auf dieses Thema achten und auch Marken bevorzugen, die hier in eine Vorreiterrolle gehen.
Also ich denke, gerade die Generation Z ist so eigentlich der Hoffnungsträger, ja, für das, was wir tun. Also wo ich glaube, da ist eine echte Chance für Veränderung. Oder wie ein Unternehmen in der Gesellschaft steht, ist nicht mehr alleine eine Frage davon, gute Produkte zu machen. Es gibt viele Reputationstreiber und Reputation ist etwas, worauf alle Unternehmen angewiesen sind, um langfristig einen Erfolg zu haben. Und gerade die Generation Z ist da sehr streng. Also es gibt da Erhebungen oder Umfragen, die sagen, dass 2/3 von der Generation Z Produkte schon mal nicht gekauft haben, weil diese das Unternehmen nicht mit den eigenen Werten übereinstimmt. Und ich glaube, das ist so der fundamentale Unterschied, wo ich glaube, jetzt geht es unglaublich schnell, eine Veränderung. Und das Gute finde ich auch, wenn wir über Geschlechtergerechtigkeit sprechen, über Klima etc., es sind die großen Unternehmen, die da wirklich einen Unterschied machen können. Und viel schneller wie die Politik. Und das finde ich eigentlich so, ja, der Hoffnungsschimmer, dass da jetzt echt was in Fahrt kommt, weil wenn die den Hebel umlegen, dann haben wir Diversity, dann haben wir Gleichstellung von Mann und Frau in der Karriere etc. Das geht dann unglaublich schnell.
David, kannst du diesbezüglich deine Erfahrung mit einem schönen Beispiel erzählen, nämlich mit der Coca-Cola-Flasche?
Ja. Ein Beispiel, wir in der Schweiz haben ja die Eigenheit, dass wir da alle 3-4 Monate abstimmen gehen und wir hatten die Vorlage des Antidiskriminierungsgesetzes um sexuelle Orientierung, also dass die Diskriminierung aufgrund sexueller Orientierung in Zukunft strafbar ist. Coca-Cola hat uns zu dieser Zeit kontaktiert und die Frage gestellt, wie können wir uns als Mitglied der Schweizer Gesellschaft eigentlich positionieren, weil wir sind seit 1936 hier, beschäftigen 800 Mitarbeitende, das Produkt ist lokal hergestellt, oder? Man hat ja immer das Gefühl, Coca-Cola ist ein amerikanisches Produkt, das irgendwie importiert wird, aber wird hier im Raum Zürich produziert. Und wir haben da vorgeschlagen, dass wir uns so im Umfeld dieser Abstimmung bemerkbar machen. Und wir haben da ein Manifest für eine diskriminierungsfreie, vielfältige Schweiz entwickelt, in der Form dieser ikonischen Coca-Cola-Flasche, dem visuellen Code der Regenbogenflagge, um da die Solidarität auch visuell zu transportieren. Das Interessante war, wir haben keine explizite Abstimmungsempfehlung gemacht. Also es hieß nicht, stimmen Sie ja, dann und dann, ja, okay, man hatte es gemerkt. Aber
hat man es gemerkt? Stell dir vor,
man hat es gemerkt.
Kurz vor der Abstimmung, hat überhaupt nichts zu tun mit der Abstimmung. Komm.
Wir haben dies als Inserat, so ein bisschen altmodisch, als Inserat publiziert in 2 Magazinen oder Zeitungen hier. Und der Effekt war auch wieder, dass es sofort in eine öffentliche Diskussion ging und interessanterweise die Frage aufgeworfen wurde, und das ist jetzt 2 Jahre her, dürfen sich Unternehmen zu gesellschaftspolitischen oder zu politischen Fragen im weitesten Sinne überhaupt äußern? Und das fand ich eine ganz interessante Fragestellung, wo wir, glaube ich, 2 Jahre später wieder an einem komplett anderen Ort sind.
Ja, das sehe ich auch so. Also ich glaube, was gerade auch vielleicht von der Gen Z getrieben ist, so dieses Wegducken geht nicht mehr. Und dieses wir verhalten uns einfach nicht zu irgendeiner Frage, wird nicht mehr akzeptiert. Also es ist immer ein, Oder es wird immer angenommen, dass etwas bewusst gemacht wird. Und Beispiel genderinklusive Sprache. Man kann nicht dieser Frage ausweichen. Wenn man es nicht macht, dann wird angenommen, dass man sich aktiv dagegen entschieden hat. Und da muss man wirklich aufpassen, wo man dann da landet, weil das ist eine ganz klare Tendenz, man landet ländlich, konservativ, männlich, alt. Wenn das die Klientele ist, die man ansprechen möchte, kann man das machen. Aber man muss sich einfach dessen bewusst sein, da landet man, wenn man sich der genderinklusiven Sprache heute noch versperrt. Und es ist nicht so wie, ja, wir lassen, wir warten mal ab und wir äußern uns nicht und wir ducken uns weg, das funktioniert nicht mehr. Es wird angenommen, es ist eine bewusste Entscheidung für oder gegen.
Aber heißt das, diese Beispiele weisen ja in eine Richtung, heißt das, dass die Werbung generell in dem Sinne Selbstverantwortung noch viel stärker vorantreiben muss, annehmen muss, übernehmen muss, mit anderen Worten politisch wird? Weil irgendwann kannst du nicht mehr sagen, ja, wir stehen wertfrei daneben, es gibt nichts Wertfreies und die Gesellschaft wird wertorientierter, moralorientierter und die Werbung damit auch. Heißt das, dass generell die Entwicklung dahin geht, dass Kommunikation einfach viel stärker getragen wird von Werten?
Ja, ich glaube aber, dass es nicht bei der Kommunikation anfängt. Ich glaube, es fängt bei den Unternehmen selbst an, die politische Player sind, ob sie es wollen oder nicht. Also beispielsweise jetzt Ukraine, Russland, ja, wer zahlt denn diesen Krieg? Also wir alle, ich meine, das ist auch, wir zahlen diesen Krieg, dieses Blut klebt an unseren Händen und das ist eine politische Verantwortung, die Unternehmen haben, die wir alle haben als einzelne Personen und die auch die Werbung dann hat. Also ich glaube, es fängt eben nicht damit an zu sagen, Unternehmen machen, was sie wollen und wenn dann die Werbung und die Kommunikation kommt, dann muss die bestimmten moralischen, ethischen Grundsätzen genügen, sondern das muss schon vorher da sein, das muss eigentlich ein Anspruch sein, dass es einzelne Unternehmen auch an die Kampagne dann hat.
Ich bin damit einverstanden, denke aber, dass die kommerzielle Kommunikation ein Katalysator wahrscheinlich ist. Und ich glaube auch, sie wird in Zukunft auch von Werten getragen. Eben das Bewusstsein der Generation Z ist da wirklich ein Faktor und es wird erwartet. Und ich glaube, Werberinnen und Werber haben so die Eigenheit, ein extrem feines Gefühl für Zeitgeist zu haben, was erwartet wird. Das war schon immer so. Deswegen bin ich mir manchmal nicht so ganz sicher, inwiefern sie Trends prägt oder einfach blitzschnell auch Trends adaptieren kann und umsetzen kann. Und ich glaube, Werberinnen und Werber sind auch Beeinflusserinnen bei ihren Auftraggebern, was gerade so die gesellschaftlichen Fragen sind und können da wirklich, was wir in Zukunft als normal wahrnehmen, entscheidend mitprägen. Das glaube ich schon.
Im Endeffekt geht es ja auch um euer persönliches Urteil. Also konkret, ist da die Grenze die Gesetzlichkeit, die Legalität oder gibt es so etwas wie legitime Schranken, wo er sagt, nein, das macht er nicht. Konkret, David, wir haben mal darüber diskutiert, ob Werbung für Rauchen legitim ist. Sie ist legal. Es sterben in der Schweiz pro Jahr 4.000 bis 5.000 Menschen an Lungenkrebs, ganz abgesehen von Erkrankungen, Invaliden etc. Und gleichzeitig ist Werbung für Rauchen weiterhin legal. Ich würde jetzt persönlich, und ich habe die Erfahrung gemacht, irgendwann in jugendlicher Eitelkeit wollte ich mal mich als Model anbiedern. Das hat geklappt bis zur Fotografie und dem ersten Auftrag und der war für Rauchen und das habe ich dann abgelehnt und das war die erste und letzte Anfrage in meinem Leben, die ich diesbezüglich bekommen habe. Ja, aber ihr seid in diesem Beruf, zieht ihr diese Grenze selbst oder sagst du, naja, ist legal? Oder Autowerbung. In diesen Tagen hat das Europäische Parlament beschlossen, es soll ab 2035 keine Verbrennungsmotoren mehr zugelassen werden. Es wird noch einige Zeit dauern, bis es umgesetzt werden kann. Aber immerhin, jeder weiß, es geht um die Umwelt. Ist es da legitim, weiter Werbung zu machen für Autos, insbesondere für große, spritverbrauchende Autos?
Ja, also ich tue mich wirklich sehr schwer mit der Frage, weil ganz grundsätzlich bin ich schon der Meinung, dass Produkte, die legal zu kaufen sind, auch nach marktwirtschaftlichen Grundsätzen beworben werden sollten, um im Markt irgendwie bestehen zu können. Das glaube ich schon, also so ganz prinzipiell. Ich glaube auch, wo man so für sich die Linien zieht, ist auch eine persönliche Frage. Ich finde das auch gefährlich, dass so als allgemeingültige Regel irgendjemandem aufzuoktroyieren. Ich habe da für mich einen ziemlich strengen Kompass oder wir als Agentur, wir diskutieren diese Frage auch immer wieder neu und wir orientieren uns so nach verantwortungsethischen Grundsätzen. Also was macht das, was wir kommunizieren, was hat das für Konsequenzen, wo mir gerade Tabak, obwohl ich dafür bin, dass man den bewerben dürfte, würde ich nicht machen oder nicht mehr, habe ich auch schon gemacht.
Aber du rauchst dicke Zigarren.
Ich rauche ab und zu mal Zigarren, genau. Und ich würde das selber nicht tun. Ich tue mich wirklich sehr schwer mit der Frage, auch im Bereich zum Beispiel der Litigation PR, also im Umfeld von Gerichtsprozessen, oder? Bei der Frage nach der Ethik habe ich mir schon die Frage gestellt, würde ich für einen Harvey Weinstein arbeiten und ihn in der Öffentlichkeit positionieren im Umfeld seines Prozesses. Und
das ist der Auslöser für die ganze MeToo-Bewegung.
Der Auslöser für die MeToo-Bewegung. Und ich glaube, in unserer Gesellschaft ist unbestritten, dass jeder und jede das Recht hat auf die bestmögliche Verteidigung vor Gericht, also im Gerichtssaal der Justiz. Und manchmal stelle ich mir die Frage, gilt das nicht auch für den Gerichtssaal der Öffentlichkeit? Und das finde ich eine ganz große Frage, wo ich für mich ehrlich gesagt auch noch nicht die Antwort gefunden habe. In einer pluralistischen Gesellschaft, wo diese Grundsätze gelten, denke ich schon auch, dass jeder und jeder das Recht hat auf die Darstellung, die bestmögliche Darstellung seines oder ihres Arguments.
Annette, hättest du einen Auftrag angenommen von der Raiffeisen zur Verteidigung von Vinzenz? Ein Gerichtsfall, der ja enorm in der Öffentlichkeit diskutiert worden ist. Und ich finde das die Frage sehr legitim, wenn wir uns einig sind, dass es eine Verteidigung braucht, um eine objektive Gerichtsaktivität zu ermöglichen und sich diese Verteidigung ja ganz massiv auf die Öffentlichkeit ausdehnt, ist es dann legitim, Menschen zur Verteidigung wegen des Prinzips, unabhängig davon, ob man das gut findet, was er gemacht hat oder nicht?
Also diesen konkreten Fall hätte ich ganz klar abgelehnt, schlicht, weil ich nicht die Kompetenz dafür hätte. Also es ist jetzt eher so, darf jetzt seinen Bereich, das könnte ich gar nicht. Also jetzt unabhängig davon, worum es genau geht. Ich habe aber ähnlich wie David auch persönliche Linien und bei mir ist es auch der Tabak tatsächlich. Die sind aber, ich glaube, das muss auch zur persönlichen Geschichte stimmen. Also jede Person, die in der Werbung arbeitet, muss Linien ziehen dürfen, die so rational vielleicht gar keinen Sinn machen. Also es kann auch mal jemand sagen, ich arbeite nie für eine Bank, ich arbeite nie für einen Detailhändler, ich arbeite nie für ein Waschenunternehmen. Das sind so Linien, die man ziehen kann und die für die persönliche Geschichte absolut Sinn machen können. Wenn man das jetzt grundsätzlicher anschaut, wird es sehr schnell wahnsinnig schwierig und komplex. Also wo ist gut und wo ist böse? Und so einfach ist es leider nicht. Das ist für mich selber sehr einfach. So persönlich kann ich sagen, wo habe ich ein gutes Gefühl und wo sträubt sich alles in mir gegen etwas. Aber das ist das dann auf eine andere Ebene zu heben und zu sagen, da dürfte man jetzt eigentlich keine Werbung für machen, das maße ich mir nicht an. Also ich finde, das ist wirklich auch etwas, was über die Politik laufen muss, was über die Entscheidfindung in der Schweiz laufen muss. Was ist legitim und was nicht und wo nicht ich als eine Werberin unter vielen mir anmaßen kann, ein Urteil darüber zu fällen, kann ich nicht.
Ja, sonst würde man ja ganz stark ins Gebiet reingehen, das mir sehr unsympathisch ist, nämlich die zunehmende Moralisierung in der Gesellschaft, dass es überall Verbotstafeln gibt und man verurteilt wird für ein falsches Wort, was man eigentlich nur dazu führt, dass man schweigt. Man könnte natürlich die Frage stellen, es gibt den Grundsatz der Nachhaltigkeit und Unternehmen behaupten das, viele erfüllen es, ob man das überhaupt zum Maßstab machen kann, um Werbung mit solchen Unternehmen zu machen. Falls ja, wird es ziemlich diskriminierend gegenüber dem Prinzip einer liberalen Wirtschaft. Wohin kommen wir da?
Ja, es stellt eigentlich unser gesamtes System in Frage. Also es stellt den Kapitalismus in Frage, es stellt eigentlich unsere Wertschöpfung in Frage, die auf mehr ausgelegt ist. Und da sind wir ein Rad davon. Und ja, das kann man hinterfragen. Es hängt aber wahnsinnig viel dran. Also wir haben vorhin, David, kurz darüber gesprochen. Einerseits ist dieses System verantwortlich für einen Raubbau an der Zukunft, den wir alle mittragen mit unseren täglichen Entscheidungen. Und gleichzeitig sorgt es aber auch für Wohlstand und Stabilität und für Sicherheit. Und wie kann ein System aussehen, das diese Sicherheit und diesen Wohlstand garantiert und gleichzeitig nicht die Gesellschaft und Welt zugrunde richtet? Ich weiß es nicht. Ich glaube, auf diese Frage müssen wir als Gesellschaft, als Welt Antworten finden und das möglichst schnell, aber einfach wird es nicht. Das ist, also da hängt wahnsinnig viel zusammen.
Aber was wir als Branche damit tun, ist schon die große Frage, wenn ich jetzt so den Maßstab der Abstimmung in der Schweiz nehme, und die finde ich eigentlich immer noch einen guten Radar für was ist gerade wichtig, die Fastannahme der Konzernverantwortungsinitiative, also wo schon jetzt so vorherrscht, dass das wirtschaftsliberale Narrativ, das immer funktioniert hat in der Schweiz, was gut für die Wirtschaft ist, ist gut für die Gesellschaft, hat sich erschöpft. Das gilt nicht mehr.
Mhm. Und das reicht nicht aus.
Ja. Bis tief in die bürgerliche Mitte hinein. Also so ein Trend einer Gesinnungsethik, wonach Unternehmen schon für ihre Absichten eigentlich beurteilt oder gewertet oder verurteilt werden und nicht mehr eben die Konsequenz eines Handelns erzählt. Also das ist schon eine Frage, der wir uns stellen müssen, dieses tiefe Misstrauen, welches jetzt weit von der Linken traditionell gegenüber der Wirtschaft vorherrschte, sondern in der Mitte der Gesellschaft buchstäblich angekommen ist.
Also wenn ich euch richtig verstanden habe, dann zum einen sagt ihr, Moment mal, die Verantwortung für den Rest der Welt möchten wir nicht gerne übernehmen, aber wir sind durchaus bewusst, dass wir eigentlich eine Schlüsselfunktion haben in der Kommunikation, wo es um Werte geht, die kommuniziert werden gegenüber der Gesellschaft. Und da hat sich ganz viel verändert. Also in diesem Sinne seid ihr optimistisch.
Ich bin optimistisch, ja.
Ja. Ja, ja, jein. Ja. Also ich glaube, ja, es verändert sich was. Ich glaube, wichtig ist, dass es sich nicht nur verändert in der Kommunikation und der Werbung, die ein Unternehmen vor sich herträgt. Und das ist natürlich auch der Grund, weshalb wir als Branche oft ganz viel abkriegen, so an Wut oder an Empörung oder an Vorwürfen, weil wir das sichtbare Abbild von Unternehmen zeigen. Aber das ist ja nur das Abbild, das ist ja nur die Kampagne, das ist ja nicht das Unternehmen selbst. Das heißt, ein Unternehmen kann wahnsinnig nachhaltig und sensibel sein gesellschaftlichen Fragen gegenüber und das nicht zeigen, dann ist aber das Unternehmen trotzdem noch eigentlich nachhaltig und sensibel und das Gegenteil geht auch. Also man kann Kampagnen machen, wo man suggeriert, dass man sich für gesellschaftliche Fragen einsetzt, dass man nachhaltig denkt und so weiter, und man tut's nicht. Also ich glaube, es muss weitergehen, als die Kommunikation verändert sich. Es müssen sich Unternehmen tatsächlich verändern. Und deshalb möchte ich auf das zurückkommen, was ich vorher mal gesagt habe, dass das Unternehmen diese Werte auch leben müssen. Und es reicht nicht, diese Werte kommunikativ darzustellen. Beispiel wieder genderinklusive Sprache. Ja, das ist ja schön, wenn man die nutzt. Aber es reicht nicht, wenn trotzdem ein Unternehmen dann dieses Mindset nicht hat, Frauen und Männer sind ebenbürtig und wir denken immer an beide, dann nützt es nichts, wenn die Kommunikation so ist. Dann nützt es nicht, wenn jemand aufgrund der Kommunikation beispielsweise sich dafür entscheidet, in diesem Unternehmen zu arbeiten und das dann ganz anders erlebt. Also ich glaube, es ist wichtig, dass die Kommunikation moralische und ethische Standards hochhält, die nicht zwingend im Gesetz verankert sein müssen, sondern einfach aus Verantwortung der Gesellschaft gegenüber, weil wir Normen prägen. Aber die Werte, die wir damit vermitteln, die müssen auch in der Unternehmen verankert sein. Sonst ist es wirklich nur ein Schild, das sie vor sich hertragen, das aber nichts bewirkt.
Und wird auch schnell sanktioniert, muss man sagen, oder?
Gott sei Dank,
also
ja.
Das ist auch eine Hoffnung, wenn man so die Vorteile von Social Media heranzieht. Also ich finde, Social Media hat ganz eklatante Nachteile, aber ein paar Vorteile, dass eben genauso Greenwashing oder Pinkwashing oder was auch immer, also das sich umdecken mit einem pseudoethischen Mäntelchen eigentlich sofort sanktioniert wird. Und deswegen glaube ich, dass da Hoffnung besteht, dass das wirklich die Chance ist für eine echte Veränderung.
Also das Korrektiv wird dann die Öffentlichkeit. Und es wäre falsch von der Werbung zu erwarten, ihr sollt die Sittenpolizei gegenüber der Einhaltung der Werte sein, die ihr für eine Kampagne, für ein Unternehmen vertritt.
Ja, ja, was ich auch spannend finde, was du vorhin, David, gesagt hast, so dieses Nase im Wind. Ich glaube, eine wichtige Funktion ist auch, dass die Werbebranche gegenüber Unternehmen auch aufzeigen kann, in welche Richtung der Wind dreht, frühzeitig. Und auch darauf aufmerksam machen kann, was sich vielleicht verändern sollte. Ich glaube, das ist eine Schlüsselfunktion. Also so dieses in beide Richtungen spüren, was Unternehmen umtreibt und gleichzeitig auch die Nase im Wind haben, was in welche Richtung dreht sich der Wind der Gesellschaft, auch in spezifischen Zielgruppen. Und ich glaube, das kann eine ganz, ganz wichtige Vermittlerfunktion sein, weil wir schon auch immer versuchen, diesen Blick von außen auch auf ein Unternehmen zu werfen, ohne ganz tief drin zu sein und die ganze Komplexität mitzutragen, die ein Unternehmen täglich beschäftigt.
Also eine wichtige Funktion von euch ist, den Zeitgeist rechtzeitig mitzubekommen und ihn zu kommunizieren gegenüber eurer Kundschaft.
Absolut, das würde ich sofort unterschreiben. Und ich glaube, das ist auch etwas, was teilweise etwas Mut erfordert, weil es auch mal die Ehrlichkeit erfordert, zu sagen, das kann man so eigentlich nicht mehr machen.
Ja, würde ich unterschreiben. Und schön wäre es, wir könnten den Zeitgeist nicht nur antizipieren, sondern ihn auch ein Stück weit mitprägen.
In diesem Sinne, ich schließe mich dieser Hoffnung an. Ich danke euch ganz herzlich für das Gespräch.
Vielen Dank, Tim.
Dankeschön.